Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Chemnitz wird im kommenden Jahr Kulturhauptstadt Europas. Im Rennen um den begehrten Titel hat sich die Stadt gegen Favoriten wie Dresden, Nürnberg, Hannover und Magdeburg durchgesetzt. Ein Grund: die Kulturhauptstadtgesellschaft, die das große Ereignis organisiert, wollte sich der rechten Gewalt in der Stadt annehmen und die Zivilgesellschaft stärken, Vielfalt leben. Während die Vorbereitungen für das besondere Jahr als Kulturhauptstadt laufen, machen sich die Chemnitzer Kulturschaffenden Sorgen um die politische Situation im Land. Robert Fishman war für uns in Sachsens drittgrößter Stadt unterwegs.
Sommer im Chemnitzer Stadthallenpark. Rund um den plätschernden Brunnen hört man Sprachen aus aller Welt. Türkisch, Arabisch, Farsi und viele weitere. Junge Leute sitzen auf den Bänken, andere spielen Volleyball auf einer der Wiesen oder rauschen mit Skateboards über das Pflaster. Viele, vor allem ältere Chemnitzer, trauen diesem Frieden nicht. Ins Mikrofon wollen nur wenige ihre Meinung sagen. Einer der Passanten findet es grundsätzlich gut, dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas wird. Dann kommt er auf die aus seiner Sicht größten Probleme seiner Heimatstadt zu sprechen.
Ich bin ja der Meinung, der Grund dafür, dass wir Kulturhauptstadt oder dass man uns ausgesucht hat, war damals das Problem mit den ganzen rechten Problem, dass eben der AfD hier großen Zuspruch hat, was eigentlich verständlich ist. Die größten Probleme, die Leute hier haben, ist die Migration, Kriminalität und wie gesagt Ordnungssauberkeit. Es gibt schon viele Baustellen hier.
Also wir starten hier nochmal, einfach Fräsen drücken.
Vom Stadthallenpark sind es keine 500 Meter in den Schlosspark. Hier feiert Chemnitz jedes Jahr im Frühsommer auf dem Kosmos-Festival Vielfalt und Kreativität.
Wir fräsen hier die Bauteile von unserer Mini-Garage. Und also man kann hier sich die Bauteile drüben lasercutten lassen vom Uwe. Und anschließend fräsen wir hier dieses Logo rein. Und wir machen das hier mit dieser computergesteuerten Fräse. Und die arbeitet super genau.
In einem der vielen Zelte zeigt ein Fachmann jungen Leuten, wie man mit einer computergesteuerten Fräse umgeht.
Das heißt, man muss hier nicht handwerklich begabt sein, sondern die Fräse nimmt einem diese Genauigkeit ab. Und man muss nur so ganz grob diese Konturen hier nachfahren und bekommt dann dieses tolle Logo hier.
Die Fräse schneidet Bauteile einer Garage, die man hinterher zusammenstecken kann. So erhält man ein Miniaturabbild der Garagen, die in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 Karriere machen.
Ich bin Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka und ich kuratiere das 3000-Garagen-Projekt, ein von 5 Flagship-Projekten für die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025.
Unter dem Projekttitel Garagencampus hat sich die Kulturhauptstadt einer ostdeutschen und osteuropäischen Besonderheit angenommen. Auf zumeist städtischen Hinterhof- und Brachflächen bauten sich die Leute während des sogenannten real existierenden Sozialismus tausende Garagen. Die nutzten sie nicht nur, um ihre oft lange erwarteten Autos abzustellen. Auf einen Trabant wartete man in der DDR bis zu 10 Jahre, manchmal auch länger. Sie richteten sich dort auch Werkstätten und Lagerräume ein, für all die Dinge, die man in der sozialistischen Wirtschaft nur schwer bekam und deshalb selbst baute und reparierte. Die Garagenhöfe dienten auch als Partyräume und Flächen für das Gemeinschaftsleben.
Wir sind davon ausgegangen, dass Garagen eigentlich Kulturgut sind, weil sie Orte für Gemeinschaft sind, weil sie als lebendige Archive fungieren von persönlichen Geschichten, eigentlich von so einer dezentralen Stadtgeschichte, die eben durch diese persönlichen Historien erzählt werden kann, aber auch durch Fundstücke aus den Garagen. Und schließlich, Garagen sind auch eine Art Kreativlabore, wo schon immer repariert, getüftelt, entworfen wurde.
In der DDR und anderen realsozialistischen Ländern musste man vieles selbst bauen und reparieren, weil Material und Ersatzteile knapp waren. Heute erleben die Nutzerinnen und Nutzer hier Nachhaltigkeit und Selbstwirksamkeit, wie Kuratorin Agnieszka Kubicka-Dzieduszka erklärt.
Wenn wir diese Sachen aus der heutigen Perspektive einer Welt, die durch unzählige Krisen immer wieder gestört wird, betrachten, dann kann man dieses Tüfteln und Basteln aus der DDR-Zeit, aus der Not heraus, ganz anders wertschätzen.
Was so abgehoben klingt, hat eine ganz praktische Bedeutung. Menschen, die sich abgehängt, entwurzelt und fremdbestimmt fühlen, erleben sich in ihren Garagenwerkstätten als Gestaltende zumindest eines Teils ihres Lebens. Dies entspricht auch der Grundidee der Kulturhauptstadt Europas. Den Organisatoren geht es weniger um große Kulturevents, die wie ein leuchtendes Feuerwerk abbrennen. Vielmehr sollen die Programme dem Alltag und der Lebensgestaltung der Menschen positive Impulse geben. So wird zum Beispiel ein junger Autonerd und Tuner Teil der europäischen Kulturhauptstadt. Der 28-jährige Lukas Nagel ist einer der vielen Garagenbesitzer in Chemnitz. Dort schraubt er an alten Autos und Mopeds, trifft seine Freunde und hat seine Ruhe vor den Unbilden dieser Welt.
Das ist auf jeden Fall mein Stück Freiheit. Das ist so das, wo andere Leute einen Schrebergarten haben. Da habe ich halt meinen Rückzugsort an der Garage. Bin auch oft einfach da zum Treffen halt, also ohne was zu machen.
Wie viele in Chemnitz hat er die Kulturhauptstadt erst skeptisch gesehen. Vielen scheint die Blase der Kultur- und Kunstmanager doch sehr weit weg vom eigenen Alltag. Inzwischen hat Lukas seine Meinung geändert.
Ich finde vor allem schön, dass Leute von außerhalb, die das so eigentlich gar nicht drinstecken, mal was mitmachen. Zum Beispiel hatten wir letztens eine Veranstaltung bei uns an der Halle. Da war ein Voltige-Team, also so Kunstreiten, auf einem mechanischen Pferd. Und da waren halt super viele von der Kulturhauptstadt da und Künstler und so und meine ganzen Schrauberatzen. Und da hat man sich halt so connected und die Schrauberatzen haben mal gesehen, was man sonst so macht in der Welt und nicht nur immer die Halle. So. Und das ist schon sehr cool und ich mag Kultur sowieso gern.
Zur Kulturhauptstadt kam er über ein Moped-Treffen im Chemnitzer Fahrzeugmuseum.
Seitdem ich 17 bin, veranstalte ich dort Moped-Treffen. Ich bin da nicht richtig Teil des Teams, aber ich unterstütze sie, wo ich kann, weil ich das Museum sehr mag. Und die Leute und das eben Upcycling auch im Kleinen passiert. Vor allem halt, sag ich mal, in Ostgaragen wird viel abgecycelt und Upcycling ist ja auch ein großes Thema. Super Sache.
Die Auswahljury hat Chemnitz auch wegen seiner vielen Widersprüche und Brüche zur Kulturhauptstadt Europas gewählt. Mit der Industrialisierung wuchs die Stadt rasant. Später große Industrieunternehmen wie die Hartmann Lokomotivfabriken und die Horch Automobilwerke, heute Audi, haben hier ihre Wurzeln. Ende des 19. Jahrhunderts nannte sich die Stadt wegen ihrer vielen Fabriken und rauchenden Schornsteine das sächsische Manchester. Daran erinnert heute das Sächsische Industriemuseum. Im Kulturhauptstadtjahr 2025 werden dort in der Ausstellung Tales of Transformation Geschichten vom Wandel alter Industriestädte erlebbar. Museumsleiter Jürgen Kabus.
Wenn man Europa heute verstehen will, muss man die Industrialisierung verstehen. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass wir hier Industriegeschichte nicht nach hinten betrachten, sondern nach vorne. Wir verstehen im Industriemuseum Chemnitz Industrialisierung als immer noch laufende Epoche. Und genau da möchte die Ausstellung hin, Industriekultur, Industriebauten als Ressource zu verstehen. Und dieser Mut der Macher von Hartmann, Zimmermann, also Hartmann hat Dampflokomotiven in Chemnitz gebaut, obwohl er Chemnitz noch keinen Hauptbahnhof hatte und er keinen Gleisanschluss hatte.
Reich gewordene Industrielle bauten sich vor allem auf dem Kassberg am Rande der Innenstadt prächtige Villen. Heute findet sich hier Deutschlands größtes Jugendstilviertel. Damals entstand der Spruch, in Chemnitz wird gearbeitet, in Leipzig gehandelt und in Dresden das Geld ausgegeben. Die DDR-Oberen benannten die Industrie- und Arbeiterstadt Anfang der 50er Jahre in Karl-Marx-Stadt um. Aus der im Krieg weitgehend zerstörten Industriemetropole sollte eine sozialistische Musterstadt entstehen, mit breiten Straßen, gesäumt von damals modernen Plattenbauten. Die Wende 1989 brachte vor allem Arbeitslosigkeit und Abwanderung. Die meisten Betriebe schlossen oder wurden, wie es damals hieß, abgewickelt. Vor allem gebildete junge Leute zogen in den Westen oder nach Berlin. Die Zahl der Einwohner sank von 360.000 auf unter 250.000. Vor 10 Jahren standen ganze Straßenzüge leer, die meisten im ehemaligen Arbeiter- und Gründerzeitviertel Sonnenberg. Eine Chance, die Unternehmer wie Lars Fassmann nutzten. Mit einer Softwarefirma hatte Fassmann in den vergangenen 20 Jahren Geld gemacht. Damit kaufte er alte Häuser und ließ sie sanieren. Viele der Wohnungen vermietet er günstig an Künstlerinnen und Künstler. Damit investiert er in seinen Standort und in seine Lebensqualität.
Und wenn man das jetzt mal gesellschaftlich sieht in der Stadt, ist man auch bestrebt, was für seine Umwelt zu tun. Ich sag mal, eine Win-Situation für die Gesellschaft zu finden. Und dort hätten wir halt in diesem Fall die Situation, auf der einen Seite das historische Gebäude nicht verschwinden. Es dient den Nutzern, dass die Freiräume bekommen, dort künstlerisch-kulturelle Projekte zu verwirklichen, was natürlich auch gesellschaftlich wieder interessant ist. Es ist sicherlich auch unternehmerisch nicht uninteressant, weil es ja auch eine steuerliche Vergünstigungen gibt.
So erklärte Fassmann vor 8 Jahren dem Deutschlandfunk sein Engagement. Obwohl die Immobilienpreise auch in Chemnitz inzwischen deutlich gestiegen sind, macht er weiter. Gleich hinter dem Hauptbahnhof hat der Unternehmer am Fuße des Sonnenbergs eine stillgelegte alte Gießerei gekauft.
Ja, es ist halt eines der ältesten Industrieobjekte in Chemnitz, eine Maschinenbauhalle von 1865. Man konnte halt hier Maschinen mit Bauteilen bis zu 10 Tonnen produzieren und hatte halt mit Eisenbahndampfmaschinen angefangen und später alles Mögliche produziert, bis hin zu den Straßenlaternen, die hier noch in der Straße stehen.
Vor einem noch nicht renovierten Nebengebäude surrt eine gartenhausgroße Wärmepumpe. Drinnen hat Fassmann eine Werkstatt eingerichtet.
Ja, also wir sind hier in einer Holzwerkstatt, allerdings mit einer großen Industrie, CNC-Fräse, wo man halt die Möglichkeit hat, Möbel oder Inneneinrichtungen zu fertigen. Und hier sind wir jetzt gerade dabei, eine Community aufzubauen, die sich halt so rund um Konstruktionen von solchen Dingen bildet. Ja, mit dem Ansatz so do-it-yourself mit einer großen Industriemaschine, wo man sich halt die komplette Büro-, Ladenausstattung, Atelierausstattung selber produzieren kann.
In das rund 5000 Quadratmeter große Objekt steckt der Unternehmer nach eigenen Angaben einen 7-stelligen Betrag.
Ja, also hier ist es geplant, eine Ausstellungsfläche zu schaffen, Flächen für Gastronomie, also so eine kleine Markthallensituation und eine Akademie für künstlerisch-technische Forschung, wo halt Künstlerinnen zum Beispiel mit Fraunhofer-Instituten zusammenarbeiten und dort sozusagen Zugriff haben auf ja wirklich ganz aktuelle Forschung, also die vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren mal auf den Markt kommt. Sprich, und durch diesen frühen Zugriff kann man halt schon jetzt damit künstlerisch arbeiten. Was natürlich auf der anderen Seite auch den Wissenschaftlern hilft, weil die plötzlich ganz ungewöhnlichen Input in ihre Forschung bekommen und dort auf Ideen gebracht werden, auf die sonst selbst nie gekommen wären.
Fassmann ist in Chemnitz durchaus umstritten. Manche werfen ihm eine gewisse Selbstherrlichkeit im Umgang mit den jungen Künstlerinnen und Künstlern vor, an die er seine Räume vermietet. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl holte er rund 13% der Stimmen. Ein Achtungserfolg. Manche halten ihn für jemanden, der anpackt und die Stadt voranbringt. Davon gibt es viele in Chemnitz, das sich gerne als Stadt der Macherinnen und Macher sieht.
Wir sind nämlich umgezogen, wir saßen erst unten.
Einer von ihnen hat der Deutschen Bahn den Südbahnhof abgekauft. Mehrere Initiativen bauen den Bahnhof zum Kulturzentrum mit Club, Kneipe und Büros um.
Und wir können mal die Treppe hier hochgehen. Und hier sieht man das neue Büro für die junge Kulturhauptstadt, was entsteht. Ziel ist es eben, junge Menschen vor allem über Kultur und Kunst für gesellschaftliche Mitwirkung und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu aktivieren.
Benjamin Gruner leitet den Spinnerei e.V., einen der vielen Chemnitzer Kulturvereine. Er hat über Jahre das Kunstfestival Begehungen organisiert und kümmert sich nun um das Programm Junge Kulturhauptstadt.
Das Programm Junge Kulturhauptstadt, das gestalten wir zusammen mit der Kulturstiftung des Bundes. Und hier war es von Anfang an uns wichtig, A, auf eine Langfristigkeit zu setzen, also wirklich viel Zeit einzuplanen. Und der Projektzeitraum gestaltet sich von Sommer 2023 bis erstes Quartal 2029.
Chemnitz hat einen großen Vorteil. Die Stadt hat Platz. Ob die ehemalige Gießerei von Lars Fassmann oder die frühere Spinnerei am Stadtrand. Leerstehende Industriebauten und verlassene Wohnungen bekommt man immer noch günstig. Hier gibt es von allen deutschen Großstädten die niedrigsten Mieten. 5,26 Euro kostet eine Wohnung im Schnitt je Quadratmeter. 2 Euro weniger als im deutschen Durchschnitt. So sind in Chemnitz Kulturinitiativen und alternative Wohnprojekte wie das Comport entstanden. Bewohner Markus Unger erklärt das Konzept so.
Das Comport ist ein selbstorganisiertes Wohnhaus. Wir haben 4 Wohnhäuser. Es sind aktuell 30 Mietparteien. Wir haben alle Einzelwohnungen. Und wir sind halt durch dieses Selbstorganisierte im Prinzip auch selbst frei in Entwicklung, wie wir uns das Comport gestalten, wie wir Wohnungen gestalten. Dadurch können wir die Mietpreise senken, weil wir halt keine Strukturen haben, die noch extra bezahlt werden wie Verwaltung, Mietkonzerne und sowas.
An warmen Sommerabenden treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner im üppig grünen Hinterhof am Lagerfeuer. Auf dem Nachbargrundstück haben die Comport-Bewohner einen Gemüsegarten für alle angelegt. Entscheidungen trifft das Plenum, die Vollversammlung aller Menschen, die im Comport wohnen. Dort wird so lange diskutiert, bis zumindest alle mit einer Entscheidung leben können.
Es ist natürlich mühsam. Es gibt Themen, die dauern relativ lange. Und es gibt halt Themen, wo man sagt, ah, das ist bestimmt schnell gegessen.
Letztlich haben sich die Kompott-Bewohnerinnen und Bewohner doch immer wieder geeinigt. Was ihnen wie vielen in Chemnitz fehlt, ist der Nachwuchs. Sehr viele junge Leute verlassen die Stadt. Ines Knöfel hat früher im Kompott gewohnt. Heute lebt sie mit ihren Kindern auf dem Sonnenberg.
Also ich glaube, es gibt halt wenig Räume für junge Menschen und wenig Plätze, wo sich junge Leute so wirklich wohlfühlen und auch als ein Teil der Stadtbevölkerung irgendwie sehen. Und also ein jüngstes Projekt, wo ich sehr traurig war, dass der Stadtrat sich dagegen entschieden hat, war zum Beispiel die Initiative, die eine neue Skaterhalle bauen wollten. Und die wurde dann halt abgelehnt, weil es halt auch natürlich eine teure Initiative war. Und das ist bitter, weil die jungen Leute sowas, glaube ich, als Wertschätzung schon irgendwie auch mitsehen. Wir brauchen Experimentierräume als Jugendliche und junge Menschen.
Die gibt es in Chemnitz noch, aber es werden auch hier weniger.
Junge Leute haben ja vielleicht viele Ideen und sind kreativ und wollen Räume, aber haben wenig Geld. Und deshalb hatten wir eben damals mit dem Kompott, das Jugendbelebt-Leerstandsprogramm, waren wir Modellprojekt insofern, dass wir dieses große Areal, es waren drei Häuser mit über 3000 Quadratmeter, mietfrei von der Stadt eben die Wohnungsgenossenschaft zur Verfügung gestellt bekommen haben, nur gegen laufenden Nebenkostenzahlungen. Und das war natürlich ein Raum, den man dann wirklich erstmal füllen konnte.
Heute wäre das deutlich schwieriger. Mit 25% der Stimmen wurde die AfD bei der Stadtratswahl im Juni stärkste Kraft. Über Bauvorschriften und Kürzungen von Förderprogrammen kann eine AfD-Mehrheit im Stadtrat und im Sächsischen Landtag ihr nicht genehmen Projekten und Initiativen den Garaus machen. Dazu kommen 5% für die ultrarechten Freien Sachsen. Deren Gründer und Frontmann Martin Kohlmann sitzt seit Jahren im Chemnitzer Stadtrat. Der sächsische Verfassungsschutz nennt sie eine als Partei organisierte Gruppierung von Neonationalsozialisten, NPD-Funktionären und weiteren Szeneangehörigen. Jeden Freitagabend versammeln sie sich vor dem Karl-Marx-Monument in der Innenstadt. Von hier ziehen sie trommelnd durch die Stadt. Unter den weiß-grünen sächsischen Landesfahnen versammeln sich überwiegend ältere Herrschaften, aber auch junge Neonazis. Keine westdeutschen Verhältnisse, steht auf dem mehrere Meter breiten Transparent, das sie nach dem Messermord in Mannheim durch die Straßen tragen. Sexit steht auf vielen ihrer Wahlplakate. Sachsen solle aus der EU austreten. Kulturhauptstadt? Saubere Stadt, heißt es auf anderen Plakaten. 6 Jahre nach den weltweit beachteten rechtsextremistischen Ausschreitungen hat Chemnitz weiterhin ein Problem, über das nur wenige offen sprechen. Neonazis. Auch wegen der billigen Mieten und der vielen Gesinnungsbrüder in der Stadt sind viele Rechtsextremisten aus ganz Deutschland nach Chemnitz gezogen. Die bedrohen immer wieder Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, wie André Löscher vom RAA Sachsen in Chemnitz berichtet. Der RAA dokumentiert gewalttätige Übergriffe von Rechtsextremisten.
Wir hatten im letzten Jahr einen Anstieg von rassistisch und rechtsmotivierter Gewalt hier in Chemnitz von 6 Fällen im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind bei 21 Fällen, die wir für das letzte Jahr 2023 erfasst haben. In den Jahren davor war es um die 15, 16 Fälle relativ stabil, mit Ausnahme von 2018, wo wir im gesamten Jahr 80 Fälle hier erfasst haben.
Hinzu kommt die Dunkelziffer.
Das gibt es, weil sich Leute zum Beispiel an Sachen auch gewöhnen, die gar nicht mehr melden und auch gar keinen Gewinn sehen, diese Sachen irgendwie zu melden oder zur Anzeige zu bringen.
Viele haben resigniert. Rassismus, Hass auf alles, was links, fremd oder migrantisch erscheint, ist nicht nur in Chemnitz längst normal geworden.
Ja, ich glaube, dass sowas auf jeden Fall eine Rolle spielt. Früher Unsagbares auf einmal normal wird, sagbar wird, man keinen Widerspruch mehr kriegt, sondern das hingenommen wird, vielleicht sogar noch gefeiert wird. Das ist was sich total verschoben hat und deswegen man natürlich auch weitere Schritte guckt, wie weit kann man das denn austesten.
Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, lassen sich viele nicht einschüchtern. Regelmäßig demonstrieren einige hundert unter dem Motto Chemnitz nazifrei gegen Hass, Hetze und Rechtsextremismus. Kaum eine deutsche Stadt mit rund 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat eine so lebendige, bunte Zivilgesellschaft hervorgebracht, wie Annika Reinicke findet. Die Museumsexpertin ist aus Westdeutschland nach Chemnitz gezogen. Hier kuratiert sie für die Chemnitzer Kunstsammlungen die Ausstellung im Museum Villa Esche. Der Jugendstilbau entstand Anfang des 20. Jahrhunderts nach Plänen des belgischen Innenarchitekten und frühen Bauhausgestalters Henri van der Velde.
Also ich kenne keine Stadt, die so eine aktive Szene hat. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd. Und ich bin hier auch hingekommen und bin mit offenen Armen von dieser Szene empfangen worden. Und alle haben gesagt, ach toll, du gehörst jetzt auch zu uns. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Obwohl Neonazis und andere Rechtsextremisten immer wieder auch Menschen direkt angreifen, wirkt ihre Präsenz vor allem unterschwellig. Menschen fühlen sich beobachtet. Sie meiden Wege oder Veranstaltungen, um den Rechten aus dem Weg zu gehen.
Ich habe 2017 ein Kind gekriegt und ich war im Frühjahr 2018 noch mit meinem Baby im Tragetuch auf einer Demo.
Berichtet eine Bewohnerin des Wohnprojekts Kompott.
Und habe mich sicher gefühlt und seitdem 2018, das in Chemnitz so eskaliert ist, traue ich mir das nicht mehr zu. Und das ist super traurig, weil auch unsere Kinder müssen wissen, was Demokratie bedeutet und was es heißt für einen Frieden und eine Stadt zu kämpfen, in der es sich zu leben wohnt und wo man nicht schon als Kind die ganze Zeit sich sagt, wenn ich groß bin, dann gehe ich hier weg in eine Stadt, wo es schöner ist.
Ihr Mitbewohner Sebastian Zedel hat bei der Kommunalwahl für die Partei kandidiert. Beim Plakatieren musste er mit einem Kollegen vor den Tritten zweier Neonazis fliehen. Die beiden Plakatierer schafften es im letzten Moment noch unverletzt in ihr Auto und fuhren mit offener Kofferraumklappe davon. Die Übermacht der Rechtsextremisten schadet seiner Meinung nach der ganzen Stadt.
Das macht es für viele Leute schwierig, dass extrem viel Energie von den ganzen Menschen, die sich engagieren, in so eine Arbeit fließen muss. Ne? Dass man so viel Auseinandersetzung mit solchen antidemokratischen Tendenzen hat, wenn man die Energie wirklich in konstruktive, entwickelnde Sachen stecken könnte und nicht in irgendwelche Abwehrmechanismen, in Abwehrstrategien, dann würde Chemnitz wahrscheinlich noch viel mehr aufblühen.
Die Kulturhauptstadt hat sich vorgenommen, den Zusammenhalt in Chemnitz zu stärken, sagt der Geschäftsführer der Kulturhauptstadtgesellschaft Stefan Schmidtke. Das Kulturhauptstadtmotto "See the unseen", sieh das Ungesehene, versteht er so.
Chemnitz hat eine wache, lebendige, muntere Zivilgesellschaft. Und der Sinn der Kulturhauptstadt besteht darin, diese zu zeigen. See the unseen, also Chemnitz ungesehen, heißt eigentlich, zeigt euch, macht mit. Und das Besondere an der Kulturhauptstadt Chemnitz ist natürlich 120 Projekte, die in der Stadtgesellschaft entstanden sind und die sich der Welt zeigen wollen. Politik, Kultur, Kunst, Sport, kreative Wirtschaft, Nahrungsmittel, Green Culture, Kinder-, Jugendsport, ältere Menschen.
Schmidtke verspricht eine Kulturhauptstadt zum Mitmachen.
Die Kulturhauptstadt hat ein großes Programmfeld, das heißt Europäische Werkstatt für Kultur und Demokratie. Und wir haben mit Workshop-Angeboten, Vernetzungsangeboten, Partnerschaftsangeboten, Finanzierungsangeboten, Residenzangeboten, Reiseangeboten mehrere hundert Menschen in Kompetenzaufbau und Kapazitätsaufbau unterstützt. Und Kulturhauptstadt heißt auch, informiere dich, geh vorbei und mache mit.
Mit Stefan Schmidtke von der Kulturhauptstadtgesellschaft hat mein Kollege Robert Fischmann gesprochen. Er war in Chemnitz unterwegs, was 2025 Kulturhauptstadt Europas wird.